Stell dir vor, du mietest ein ganzes Haus und am Jahresende flattert eine Nachzahlung über fast 3000 Euro in eben dieses Haus. Auf der Abrechnung steht aber nirgendwo, wie viel Heizöl du eigentlich verbraucht hast. Kein einziger Liter ist angegeben. Musst du das trotzdem bezahlen? Oder kannst du sagen, diese Abrechnung ist formell unwirksam, ich zahle keinen Cent? Genau darüber hat gerade das Landgericht Lübeck entschieden. Und das Ergebnis dürfte viel überraschen. Das kann jeden treffen, der ein Einfamilienhaus mietet oder vermietet. Bleib dran, es geht um dein Geld.
Willkommen zu einer neuen Folge von Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow, ich bin Rechtsanwalt und führe euch heute wieder durch die Sendung und wie immer nicht allein. Bei mir sitzt Michael Kehren, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht. Michael, schön, dass du da bist.
Sehr gerne, Igor, ich freue mich. Heute geht es um ein Thema, bei dem ich in der Beratung regelmäßig in erstaunte Gesichter blicke.
Ja, es geht um die Nebenkostenabrechnung, aber nicht um die klassische Wohnung im Mehrfamilienhaus, sondern um das gemietete Einfamilienhaus, ja.
Genau. Über die Anforderungen an die Abrechnung hatte das Landgericht Lübeck zu entscheiden. Und ich sage nur so viel, wer beim Heizöltanken persönlich daneben steht, sollte hinterher besser nicht behaupten, er wisse nicht, was getankt worden ist.
Ja, genau, da wird's wohl spannend. Wir schauen uns heute an. Erstens, was muss eigentlich eine Nebenkostenabrechnung rein oder was muss da rein? Zweitens, der konkrete Fall aus Lübeck. Drittens, warum die Heizkostenverordnung beim Einfamilienhaus gar nicht gilt. Und viertens, was Mieter und Vermieter ab morgen konkret beachten sollten. Los geht's. Michael, fangen wir ganz vorne an. Jedes Jahr das gleiche Ritual. Die Nebenkostenabrechnung kommt. Was muss da rechtlich eigentlich drinstehen?
Ja, die Grundregel ergibt sich aus § 259 BGB. Eine Abrechnung muss eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthalten. Im Mietrecht heißt das konkret bei Gebäuden mit mehreren Wohnungen die Gesamtkosten, der Verteilerschlüssel, also wie die Kosten auf die Mieter aufgeteilt worden sind, der Anteil des einzelnen Mieters und der Abzug der vom Mieter geleisteten Vorauszahlungen.
Dann gibt es diese berühmte Unterscheidung zwischen formell und materiell. Erklär das mal so, dass jeder im Auto auf dem Weg zur Arbeit das verstehen kann.
Gerne mit einem Bild aus deiner Welt, Igor. Formell ordnungsgemäß ist die Abrechnung, wenn das Auto überhaupt fahrbereit ist, also alle Bauteile dran sind und man losfahren könnte. Ob der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigt, ist dann die materielle Frage, die inhaltliche Richtigkeit. Eine formell unwirksame Abrechnung ist wie ein Auto ohne Räder. Damit kommt der Vermieter gar nicht erst vom Hof.
Okay, warum ist das so wichtig?
Weil der Vermieter nur 12 Monate Zeit hat, abzurechnen. § 556 Absatz 3 BGB bestimmt das. Ist die Abrechnung formell unwirksam und die Frist abgelaufen, kann er die Nachzahlung, die möglicherweise sich ergibt, komplett vergessen. Deswegen kämpfen Mieter vor Gericht so gerne mit formellen Einwendungen. Ja? Es ist sozusagen der Rettungsanker. Keine formelle Abrechnung innerhalb der Abrechnungsfrist bedeutet keine Nachzahlung mehr.
Okay, wenn du also im Januar eine Abrechnung für das vorletzte Jahr bekommst, dann ist die Frist doch schon durch und du musst gar nichts mehr nachzahlen. Das ist der Klassiker, korrekt?
Genau, und genau um diese Frage, Abrechnung formell wirksam oder nicht, rechtzeitig zugegangen, ging es in Lübeck.
Ja, lass uns mal eintauchen. Was war denn da passiert?
Ja, ein Ehepaar hatte in Lübeck ein Einfamilienhaus gemietet seit 2019. 1700 Euro warm, 300 Euro davon Nebenkostenvorauszahlung. Das Haus wird mit Heizöl beheizt. Auf dem Grundstück steht ein 7000 Liter Öltank mit Peilstab, zu dem die Mieter jederzeit Zugang hatten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bei jeder Öllieferung war einer der Mieter persönlich dabei, hat das Tankprotokoll mit Liefermenge und Preis quittiert und an die Vermieter geschickt.
Okay, die wussten also deswegen wohl genau, was in den Tank geflossen ist oder hätten es zumindest wissen können.
Genau. Und dann kam Ende Dezember 2023 die erste Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022. Gesamtkosten 6.423 Euro, abzüglich 3.600 Euro Vorauszahlungen, blieb eine Nachzahlung von 2.823 Euro. Ja, und für die zu tragenden Heiz- und Warmwasserkosten stand da nur ein einzelner simpler Betrag, 3.191 Euro. Keine Literangabe, keine Verbrauchsaufstellung.
Okay, und die Mieter sagten wahrscheinlich so nicht, das ist formell falsch, vermute ich jetzt mal, oder?
Ja, so ist ja unser Thema, genau, richtig, ja. Und über ihren Anwalt lehnten sie jegliche Zahlung ab. Ihr Argument war, ohne die Angabe der konkret verbrauchten Ölmenge in Litern sei die Heizkostenabrechnung formell unwirksam. Und weil inzwischen die Abrechnungsfrist, also die 12-Monatsfrist abgelaufen war, sei die Nachforderung komplett vom Tisch.
Ja, clever gedacht. Und vor dem Amtsgericht Lübeck hat das ja auch funktioniert, richtig?
In der Tat, das Amtsgericht hat den Mietern Recht gegeben und die Klage abgewiesen. Es stützte sich auf eine BGH-Entscheidung aus 2009, wonach in einer Heizkostenabrechnung der Ölverbrauch in Litern anzugeben ist. Die Vermieter gingen hiergegen in Berufung und das Landgericht Lübeck hat das Urteil abgeändert und gegenteilig entschieden.
Also, halten wir mal fest. Das Amtsgericht sagt, Mieter gewinnen. Das Landgericht sagt, Vermieter gewinnen. Die Mieter mussten am Ende die vollen 2.800 ein paar zerquetschte plus Zinsen zahlen. Habe ich das richtig verstanden, dass der einzige Streitpunkt im Kern diese fehlende Literangabe war?
Im Kern ja. Dazu kamen noch kleinere Einwände, etwa eine Berechnung 363 Tage statt 365 Tage. Ja. Das Gericht fand die Berechnung von Vermieterseite zwar umständlich, aber nachvollziehbar. Und der Rundungsfehler ging sogar zugunsten der Mieter. Ja. Es ist selten, dass man vom Gericht dafür kritisiert wird, zu wenig berechnet zu haben.
Ja gut, dann kommen wir mal zur spannenden Frage. Warum gelten für Einfamilienhäuser andere Regeln als für die Wohnung im Mehrfamilienhaus?
Na, zwei Gründe. Erstens, die strengen Formvorgaben mit Verbrauchsangaben stammen aus der Rechtsprechung zu Mehrfamilienhäusern. Dort müssen die Gesamtkosten auf viele Mieter verteilt werden. Und damit der einzelne Mieter prüfen kann, ob sein Anteil stimmt, braucht er die Verbrauchswerte. Beim Einfamilienhaus gibt es aber niemanden, mit dem geteilt wird. Es findet schlicht keine Umlage im Sinne einer Kostenverteilung statt. Alles, was reinkommt, zahlt der Mieter. Und zwar der eine Mieter, der des Hauses.
Okay, der Vermieter reicht die Rechnung quasi nur durch, ja?
Genau, wie zum Beispiel bei der Grundsteuer, die einfach weitergeleitet wird. Und das hat der BGH schon 2011 anerkannt. Und zweitens, die Heizkostenverordnung, die eine verbrauchsabhängige Abrechnung zwingend vorschreibt, gilt nach ihren Paragraphen 1 und 2 nur für Gebäude mit mehreren Nutzern. Und das Landgericht hat gesagt, für ein vermietetes Einfamilienhaus gilt sie also eben nicht.
Okay, was heißt das jetzt konkret für die Abrechnung?
Ja, der Vermieter darf nach dem sogenannten Abflussprinzip abrechnen, also einfach die Tankrechnungen ansetzen, die er im Abrechnungsjahr bezahlt hat. Er muss nicht literweise ausrechnen, was genau in diesem Kalender verfeuert wurde. Das Gericht argumentiert wirtschaftlich sehr pragmatisch. Über die Jahre zahlt der Mieter ohnehin jeden Tropfen selbst. Was in diesem Jahr angesetzt wird, fällt im nächsten Jahr eben nicht mehr an.
Okay, Mini-Beispiel. Stell dir mal vor, du tankst dein Auto immer bei derselben Tankstelle voll und bist der einzige Fahrer des Autos. Da brauchst du auch keine Excel-Tabelle, wer wie viele Kilometer gefahren ist. Die Rechnung gehört ja komplett dir.
Du und deine Autometaphern. Aber genau deshalb sagt das Gericht, der Sinn der Heizkostenverordnung, nämlich dem Nutzer den Zusammenhang zwischen Verbrauch und Kosten bewusst zu machen, ist beim Einfamilienhaus automatisch erfüllt. Der Mieter verbraucht alles selbst und sieht es direkt an den Rechnungen.
Wichtig aber, das gilt nicht, sobald noch eine Einliegerwohnung im Haus ist, richtig?
Ganz wichtiger Punkt. Sobald mehrere Nutzereinheiten an einer Heizung hängen, greift die Heizkostenverordnung. Und dann sind Verbrauchserfassung und Verteilerschlüssel Pflicht. Die Erleichterung gilt nur für das klassische, komplett an eine Partei vermietete Einfamilienhaus.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn dir Law & Talk gefällt, vielleicht gerade jetzt im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo, abonniere gern den Podcast und lass uns eine Bewertung da. Das dauert ein paar Sekunden und hilft uns natürlich enorm. Und schreib uns gerne, hast du selbst schon einmal über eine Nebenkostenabrechnung gebrütet und nichts verstanden? Deine Frage beantworten wir vielleicht in einer der nächsten Folgen. Und wenn es dir konkret unter den Nägeln brennt, die Kontaktdaten unserer Kanzlei findest du wie immer in den Shownotes. So, das Gericht hatte aber noch ein zweites Argument in petto, was ich jetzt fast noch spannender finde. Das Stichwort Treu und Glauben, der Klassiker für alle Anwälte.
Ja, Paragraph 242 BGB, der Fairness-Paragraph des Zivilrechts. Na, eigentlich kommt er gar nicht so oft zum Zuge, aber in dem Fall sagte das Gericht, selbst wenn man die Literangabe verlangen würde, unsere Mieter in diesem Fall dürften sich hierauf nicht berufen. Das sei dann rechtsmissbräuchlich.
Und wieso das?
Na, das haben wir eingangs ja auch schon angedeutet, ja, weil sie alles wussten. Sie standen bei jeder Lieferung am Tank, haben die Protokolle mit Liefermenge und Preis quittiert. Sie hatten jederzeit Zugang zum Peilstab. Und das ist entscheidend, sie haben auch nie behauptet, die Rechnungen seien falsch oder unwirtschaftlich. In unserem Fall hier, den wir besprechen, wollten sie nur über die Formalie komplett aus der Zahlung raus. Und da hat das Gericht gesagt, nein, nein, wer die Information längst hat, kann nicht so tun, als fehle sie ihm auf dem Papier.
Das ist auch ein bisschen krumm. Du unterschreibst den Lieferschein für 3000 Liter Öl und sagst hinterher vor Gericht, naja, du hättest keine Ahnung, wie viel getankt wurde. Das ist ungefähr so glaubwürdig wie, ich wusste nicht, dass er 30 gilt, obwohl ich das Schild fotografiert habe, um wieder zurück zu den Autometaphern zu kommen.
Genau, schon wieder eine Autometapher. Nächste Folge ist wieder ganz deine, verspreche ich dir, Igor, ja. Aber stimmt natürlich, ja. Und ein Praxispunkt zum Schluss unseres Falls hier, ja. Bei den Zinsen haben die Vermieter etwas verloren. Ja. Verzugszinsen gab es erst ab Klagezustellung im September und nicht schon ab Januar, als die Abrechnung erteilt worden ist. Und das ist so eine kleine Überleitung zu einem Funfact.
Okay, also weil die Mieter erst die Belege prüfen durften, oder wie?
Richtig. Wer als Mieter Belegeinsicht verlangt, gerät so lange nicht in Verzug, bis er die Unterlagen prüfen konnte. Das ist ein echtes Schutzrecht. Die Nachzahlung nicht blind überweisen, sondern schriftlich Belegeinsicht fordern.
Okay, also nochmal zusammengefasst, damit ich es richtig verstehe und unsere Zuhörer auch. Erstens, beim reinen Einfamilienhaus ist die Abrechnung auch ohne Literangabe formell wirksam. Zweitens, wer die Verbräuche oder den Verbrauch kennt, weil er beim Tanken dabei war, kann sich sowieso nicht auf die Formalie berufen. Und drittens, Zinsen laufen erst, wenn die Belegeinsicht gewährt wurde, korrekt?
Exakt auf den Punkt, ja. Eine Fußnote noch. Das Landgericht hat in unserem Fall die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, weil die Frage, also ob die Literangabe erforderlich ist oder nicht, also ob der Verbrauch konkret angegeben werden muss, höchstrichterlich noch nicht geklärt ist. Das letzte Wort könnte also tatsächlich noch aus Karlsruhe kommen, ja. Aber mir erscheint das Urteil vom Landgericht Lübeck tatsächlich klar und gut begründet. Ausnahmsweise, ich sage ja oft, Menschenverstand hat in der Juristerei nichts zu suchen, finde ich das auch logisch. Ja, also wenn du der alleinige Nutzer eines Hauses bist und der Öltank wird betankt, warum soll dann noch eine Literangabe hin?
Ja, sicher. Okay. Ja, bevor wir zum Ende kommen, was ist denn der häufigste Fehler, der dir in der Praxis so begegnet?
Ja, bei Mietern reflexhaft auf Formfehler pochen, statt die Belege inhaltlich zu prüfen. Dort verstecken sich die echten Angriffspunkte. Ja, etwa Öllieferungen aus dem Vorjahr, die in die falsche Periode gerutscht sind. Ja, oder zweitens die 12-Monats-Einwendungsfrist verschlafen. Bei Vermietern Fehler, unnötig komplizierte Verteilerschlüssel für ein Haus mit nur einer Partei basteln. Das erhöht die Fehlerquote. Und Belegeinsicht verweigern oder rauszögern. Ja, damit schiebt man die eigene Fälligkeit selbst nach hinten.
Okay, kurz gesagt, weniger Formalien, Drama, mehr Belege lesen.
Ja, so würde ich es auch sagen.
Alles klar, Michael, ich danke dir für die Ausführung. Und in der nächsten Folge widmen wir uns übrigens einem Thema, bei dem es weder um Mietrecht noch um Verkehrsrecht geht. Mehr verraten wir aber noch nicht. Michael, vielen Dank für deine Einordnung.
Sehr gerne, Igor. Bis zum nächsten Mal.
Ja, das war Law & Talk, Praxener Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Kommt gut durch die Woche und achtet auf eure Nebenkostenabrechnung. Bis zur nächsten Folge. Bis gleich.
Tschüss.